Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Ihr hört unser Format Investments und Exits. Jeden Tag begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits oder über alles, was aus Investorinnen und Investorensicht wichtig sein könnte oder wichtig wird. Also tolle Analysen hier wirklich jeden Tag mit den schlauesten Köpfen, die man sich wünschen kann. Macht mir immer großen Spaß, euch hoffentlich auch. Heute bei uns zu Gast ist Martin Janicki von Cavalry Ventures und wir haben ein tolles Thema besprochen, finde ich. Ein Unternehmen aus Polen, noch gar nicht so alt, finde ich, aber ziemlich erfolgreich international vor allem, hat gerade eine tolle Finanzierungsrunde abgeschlossen, angeführt von mehreren Berliner VCs, also irgendwie ein ziemlich internationaler, aber aus Berliner Sicht eben auch ein sehr lokaler Cap-Table. Und ja, was das Unternehmen macht, erfahrt ihr gleich. Ich habe Martin auch versucht, den ein oder anderen Piekser zu setzen, weil ja in der Presse gemunkelt wird, dass Aleph Alpha eine größere Runde abschließen könnte demnächst. Aleph Alpha, die große Nachwuchshoffnung im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und da wurde gerade gemutmaßt, da könnte es eine große Runde geben. Ich habe versucht, Martin das rauszukitzeln, weil auch Cavalry Ventures da eben beteiligt ist. Ob er sich hat in die Karten schauen lassen und was es mit dem eigentlichen Thema heute auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt von Martin Janicki von Cavalry Ventures.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Cool, ja, ich freue mich sehr. Martin Janicki ist wieder hier von Cavalry Ventures. Hallo Martin.
Hi Jan, schön wieder da zu sein.
Ich freue mich auch sehr, dass wir sprechen. Ist ja jetzt schon einen Monat her, ne? Du warst unterwegs. Ja, aber erzähl mal, wie geht's euch? Wie geht's Cavalry Ventures vor allem? Sachen paar Sätze zu euch.
Ja, mir geht es blendend. Wie man vielleicht hört, bin ich ein bisschen braun oder eher rot geworden.
Du klingst auf jeden Fall entspannt, ja.
Bei mir passiert da nicht deutlich mehr, aber nein, ansonsten, ja, bei der Cavalry geht's gut. Wir investieren weiterhin, ja, hoffentlich als erster, mal zweiter oder dritter Investor in junge, vielversprechende Softwareunternehmen. Und wir haben gerade ein Quartal hinter uns, wo wir gut beschäftigt waren und relativ zufrieden waren. Also das Marktumfeld fühlt sich zumindest für uns aktuell noch mal deutlich konstruktiver an, als es die zweite Hälfte des letzten Jahres war.
Und wenn du sagst für euch, vielleicht umreißt du nochmal das Segment nochmal ganz genau. Würdest du sagen, das ist ein bisschen allgemeingültiger oder ist es tatsächlich nur in eurem Segment?
Das ist wirklich schwierig zu sagen. Ich glaube, im Ganzen, ich nenne das immer das Buchstabensegment, also alles Series A und danach, versuchen Companies so weit wie möglich die Finanzierungsrunden hinauszuzögern. Das heißt, da ist relativ wenig los oder man geht Fundraisen, wenn man es absolut nicht, ja, vermeiden kann in den allermeisten Fällen. Bei uns, da wir ja so früh da sind, wäre dann quasi, ist das eher eine Funktion davon, ob es wirklich Unternehmer gibt, die uns begeistern können und die neue Dinge losstoßen. Und insofern gehen wir da an Sachen deutlich unbeschwerter heran. Natürlich hat sich auch bei uns, wie wir eine, sag ich mal, Runde strukturieren und wie lange wir den Financing Runway planen, das haben wir schon angepasst und sind dort etwas vorsichtiger und weitsichtiger geworden, vor allen Dingen. Aber im Vergleich zu eigentlich jedem anderen Marktsegment im Venture hat das Ganze relativ wenig Einfluss auf uns.
Und weil du gerade sagst, Dinge, die euch begeistern, sind das die gleichen Dinge wie noch im letzten Jahr oder hat sich da was verschoben?
Ich glaube, was uns am meisten begeistert, sind tolle Unternehmer, die einen großen Markt wirklich auf links drehen wollen. Und natürlich gibt es dort Themen, die etwas prominenter sind, Themen, die kommen und gehen. Und auch wir haben unsere Favoriten. Auch wir wundern uns natürlich, was macht man aus dem großen Hype-Thema Generative AI? Mhm. Ja, ich glaube, dass dieses Thema nicht weggeht. Ist allen klar, wie man in diesem Thema wiederholt intelligent investiert oder intelligent etwas gründet, wo man dann auch tatsächlich, auf Englisch sagt man dazu Value Capture, ja, das heißt nicht nur, dass man Wert schafft, sondern auch Konsumentenrente abschöpfen kann, wie man das ganz schön in VWL lernt. Ist, glaube ich, die große Frage und darüber zerbrechen wir uns auch den Kopf. Aber ich muss sagen, ich glaube, das, was mir mit am meisten Spaß macht am Job, ist, dass jeden Tag auf der Fußmatte oder in der Inbox ein Gründungsteam landet mit einer Idee, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht hätte. Und mich da neuen reinzufuchsen, reinzudenken, Parallelen zu ziehen und zu analysieren, ist, glaube ich, wirklich das, was diesen Job für mich Tag ein, Tag aus auch langfristig spannend wirken lässt. Und das wird sich hoffentlich auch nicht ändern.
Vor einem Monat haben wir gesprochen über die Steuerbordübernahme durch Taxfix, ja. Und heute wollen wir ja sprechen über die Gerüchteküche rund um LF Alpha, habe ich gehört, ne?
Ach, Gerüchte sind nur Gerüchte. Ja. Und wir haben Gerüchte nie kommentiert. Das hat bisher ganz gut für uns funktioniert. Und was soll man über ungelegte Eier philosophieren?
Ich dachte, ich könnte dir irgendwie so eine Reflex oder Reflex ja oder nein oder so irgendwie einen Indikator rauskitzeln, ja. Aber ein spannendes Unternehmen. Ich wusste gar nicht, dass ihr investiert seid, Martin. Das habe ich jetzt erst im OMR-Podcast erfahren. Ja?
Ja, genau. Also wir sind zugegeben etwas kleinerer Investor in dem Unternehmen, aber wir sind von früher Stunde dabei und sind sehr glücklich darüber. Auch natürlich, weil das ein Thema ist, was im aktuellen Umfeld enorm Aufwind und enorm viel Aufmerksamkeit erfährt, zu Recht auch.
Dann vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die den OMR-Podcast nicht gehört haben, du musst es jetzt auch nicht kommentieren, Martin. Ich sage aber nur, was gerade draußen am Markt an Gerüchten passiert oder kursiert sind, ist eine 400 Millionen Euro Bewertung und die Möglichkeit, dass SAP einsteigt in der Größenordnung. Irgendwie, man sagt, die Runde könnte so 100 Millionen Euro umfassen. Vielleicht kannst du, also das musst du nicht kommentieren, aber vielleicht kannst du mal kommentieren, was das Unternehmen macht, weil dann haben wir vielleicht daraus ergibt sich so ein Gesamtbild.
Ja, ich glaube, die Prämisse hinter Aleph Alpha ist, ich meine, wir haben über die letzten Wochen und Monate alle uns sehr viel mit ChatGPT auseinandergesetzt, was ja das sichtbarste Produkt von OpenAI ist. Und die Idee von Aleph Alpha ist es eben, für diese Zukunftstechnologie ein kontinentaleuropäisches Gegengewicht aufzubauen. Ja. Ich glaube, man lernt jetzt immer mehr auch in der Öffentlichkeit, welche Auswirkungen es hat, wie diese Modelle trainiert sind, dass dort ein Bias drin ist und potenziell auch wie viel Einfluss diese Technologie auf unsere Zukunft haben kann. Und da sieht es das Team von Aleph Alpha und wir ebenso für unglaublich wichtig an, dass in dieser Zukunftstechnologie es einen großen europäischen Player gibt und wir damit ja ein Stück weit unsere Unabhängigkeit bewahren oder aufbauen. Ja, wir möchten nicht in der Situation landen, wo jedes Social Network, jede Suchmaschine, jeder Webhosting Service, der groß ist, ja aus den USA oder aus China kommt. Und ich glaube, da ist bei dieser speziellen Technologie nochmal deutlich mehr impliziert. Und so gesehen ist dieser Faktor hier nochmal wichtiger zu bewerten als bei den Märkten, die ich gerade eben genannt habe.
Und ich glaube, hier ist auch das Thema DSGVO nochmal in einer ganz neuen anderen Dimension zu denken. Ne? Das, was hier an Daten reingegeben wird, um dann hinterher Daten rauszubekommen, ist wahrscheinlich irgendwie deutlich intransparenter und wahrscheinlich auch viel gefährlicher als vielleicht bei einer normalen Suchanfrage oder so. Ne?
Ja, ich glaube, das kann man eben mit subsumieren hinter dem europäischen Wertesystem, was ich gemeint habe. Ich glaube, dass diese Technologie wird in Zukunft unglaublich wichtig sein für allerlei Assistenzprogramme. Ich glaube, es wird vielleicht auch die größte UI-Revolution sein, dass wir mit jeglichen Computersystemen nur über so ein ähnliches Interface interagieren. Dort wird es unglaublich viel Interpretationsspielraum geben. Man wird, wenn man mit so einem Chatbot zu tun hat, er gibt eine Antwort, er gibt einem nicht eine Liste an Ergebnissen. Insofern ist ja tatsächlich die Wegbeschreibung, die man bekommt, die einen ans Ziel führt, nochmal deutlich geladener, auch ethisch deutlich geladener, als es ja bei einer Suchmaschine der Fall wäre zum Beispiel. Obwohl auch das, wie man das in der öffentlichen Debatte entnehmen kann, an sich schon ein extrem, extrem hitziges Feld ist.
Und dieser Moment, du hast ja vorhin gesagt, du findest an deiner Arbeit diesen Moment so schön, wenn Gründer durch die Tür kommen und dir Teile der Zukunft zeigen, die du noch nicht kennst. Wie war das bei dem Jonas Androulis, heißt er, glaube ich, ne? Von Aleph Alpha. Wissen solche Leute, ich meine, das ist ja wahrscheinlich ein Techie par excellence, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber ist so jemand dann auch in der Lage zu vermitteln, was er da in der Zukunft sieht, was ihr nicht seht?
Ja, also ich habe mit dem Aleph Alpha Team selbst persönlich kaum Touchpoints gehabt, sehr wenig, aber allgemein gesprochen, ich glaube, die Anzahl der Teams weltweit, die es in der Lage ist, so ein Thema, und wir sprechen hier wirklich von Grundlagenforschung, glaubwürdig zu verfolgen, kann man an einer Hand abzählen. Jonas hat vorher seine letzte Company an Apple verkauft in dem Bereich, ist anerkannt als einer der führenden Wissenschaftler. Das heißt, diesen Pitch kredibel darzustellen, glaube ich, kann man relativ gut nachvollziehen anhand des Track Records, ob man überhaupt ein glaubwürdiger Kandidat ist dafür. Und ich glaube, darüber hinaus hat er eigentlich uns sehr gut zeigen können, wie er eigentlich sieht, wie die Zukunft aussieht, wie wichtig diese Technologie ist und entsprechend auch, ja, wie wichtig geopolitisch oder sogar geostrategisch die Implikationen sind davon und wieso es halt ein europäisches Gegengewicht braucht. Das ist etwas, glaube ich, was bei uns einen Ton angeschlagen hat, den wir ohnehin intern diskutiert haben oder etwas, was wir im Hinterkopf hatten. Insofern war das in Anführungsstrichen ein easy sell.
Nee, mega cool. Also ich bin jetzt da nur noch gespannt, ob das Ganze hinterher so ein, ich weiß nicht, ein Budgetspiel wird. Ne? Bei OpenAI weiß man, da ist Microsoft eingestiegen, da gibt's diesen 10-Milliarden-Deal. Hier reden wir jetzt, wie gesagt, musst du nicht kommentieren, aber mutmaßlich über 100 Millionen. Das ist natürlich nochmal eine andere Liga. Ne? Da bin ich gespannt, ob das hinterher kriegsentscheidend sein wird. Aber ich will dich jetzt auch nicht zu sehr festnageln, da jetzt irgendwelche Kommentare abzugeben. Du hast ein Thema mitgebracht, Martin. Ne? Jetzt kommen wir endlich zu deinem Thema von heute. Lass uns da mal einsteigen. Das ist ja auch super spannend. Ein sehr internationales Team, habe ich den Eindruck, ne?
Ja, genau. Und zwar geht es heute nach Warschau. Beziehungsweise das Team hat mittlerweile eine Dependance in San Francisco auch. Aber ich wollte heute mit dir die Finanzierungsrunde von View Storefront besprechen. Und zwar haben sie gerade eine 20 Millionen Dollar Series A Plus bekannt gegeben, welche angeführt wird vom Londoner VC Felix Capital. Das ist ein Fonds mit einem besonders starken Fokus auf B2C und E-Commerce-Themen. Und Bestandsinvestoren wie zum Beispiel Earlybird, Creandum und Square One haben sich auch wiederum an dieser Finanzierungsrunde beteiligt. Diese Series A Plus Runde folgt auf eine etwa 17 Millionen große Series A Runde aus dem Oktober 2021, die damals wiederum von Creandum angeführt worden ist. Was macht View Storefront? View Storefront ist ein B2B-SaaS-Unternehmen, welches ja in eigenen Worten ein Frontend as a Service for Composable Commerce anbietet. Das heißt zu Deutsch quasi eine Software-Infrastruktur-Lösung für E-Commerce-Shops. Dabei ist View Storefront Teil eines größeren Trends, der sich Headless Commerce oder auch Composable Commerce nennt. Und zwar, hier geht es darum, dass Webshop-Betreiber die Software für ihren Online-Shop aus vielen kleineren Microservices zusammenstricken können, um eine für ihre besonderen Bedürfnisse ideale Lösung zu erreichen, statt bisher auf einem einzigen großen System aufzusetzen und dieses dann teilweise sehr tiefgängig und eigenhändig umzubauen. Wieso wollte ich jetzt heute insbesondere dieses Thema mitbringen für die Hörerschaft? Ich fand das interessant, nicht weil ich unbedingt der Experte bin zum Thema E-Commerce. Ja, da haben wir bei uns im Fonds deutlich qualifiziertere Kollegen. Aber weil ich glaube, dass es bei zumindest äußerlicher Betrachtung ein sehr schönes Beispiel ist, was eigentlich zeigt, wie sehr sich die Venture Capital Funding Landschaft innerhalb der letzten anderthalb Jahre gedreht hat. Das heißt, die letzte Finanzierungsrunde von View Storefront, also die 17 Millionen große Series A, fand im Oktober 2021 statt. Und zu dem Zeitpunkt wurde an den Aktienmärkten, insbesondere für Softwarefirmen, absolute Rekordbewertungen bezahlt. Ich meine mich auch grob zu erinnern, so aus dem Berliner Flurfunk, dass die Series A von View Storefront ein sehr kompetitiver Deal gewesen ist zu der Zeit, bei dem am Ende drei Berliner VCs den Zuschlag bekommen haben, angeführt von Creandum, ist zwar ein schwedischer Fonds, aber der Deal wurde aus dem Berliner Office gemacht. Earlybird und Square One, die damals noch Power Ventures hießen, haben alle zu dritt den Zuschlag bekommen. Und insbesondere zu diesem Zeitpunkt war auch das Thema E-Commerce und die Modernisierung vom E-Commerce-Tool-Stack besonders heiß angesagt. Und dafür gab es insbesondere zwei Treiber. Erstens hat die E-Commerce-Penetration während des Lockdowns enorm zugenommen. Das heißt, die Wachstumsraten des E-Commerce-Marktes haben angezogen und Investoren wiederum haben eben diese erhöhten Wachstumsraten nach vorne extrapoliert und haben ja eine Renaissance im E-Commerce ausgerufen, was wiederum zum zweiten Punkt geführt hat. Und zwar Shopify hat zu einem enormen Bewertungssprung, zu dieser Zeit erfahren. Ja. Und wenn wir jetzt 18 Monate vorspulen in die Gegenwart, haben sich folgende Dinge geändert. Ja. Das Marktumfeld hat ein deutlich anderes Bewertungsniveau. Das heißt, Softwarefirmen im Allgemeinen werden an den Aktienmärkten zu etwa 60-70% niedrigeren Bewertungen, also niedrigeren Multiples gehandelt. Shopify hat es noch härter getroffen. Und zweitens, die Beschleunigung des E-Commerce-Wachstums war nicht dauerhaft, sondern temporär und ist aktuell sogar an manchen Stellen rückläufig. Ja, das heißt, Menschen kaufen gerne wieder offline in Läden ein oder geben allgemein mehr und lieber Geld für Dienstleistungen und Erfahrungen aus. Das ist hier ganz klarer Pandemie-Backlog. Alle wollen jetzt in den Urlaub oder ins Restaurant oder einen Wochenendausflug machen. Und auf der anderen Seite wurden während der Pandemie größere Investitionsgüter oder größere Privatanschaffungen nach vorne gezogen. Das heißt, ein Fernseher wurde gekauft, Peloton wurde gekauft, Möbel wurden gekauft, ein Grill wurde gekauft. Und diese Sachen werden nicht jedes Jahr ersetzt. Ja? Und entsprechend hat sich jetzt mittlerweile die Interpretation eingebürgert, dass wir einfach 2-3 Jahre von E-Commerce-Wachstum nach vorne gezogen haben. Das Ganze flacht jetzt aber wieder ab und der Langzeittrend scheint genau der gleiche zu sein wie vorher. Ja, und das ist beides, sage ich mal, Rückenwind, welcher für View Storefront wegfällt. Ja, und das Interessante ist, dass das Unternehmen in der Pressemitteilung über eben diese letzten 18 Monate, also seit der letzten Finanzierungsrunde, knapp 300% gewachsen ist. Das klingt nach starken Zahlen. Also sie haben auf jeden Fall operative Erwartungen erfüllt oder zumindest nicht signifikant verfehlt. Und trotzdem raised das Unternehmen nach einer 17 Millionen Series A nun keine Series B, sondern eine Series A Plus mit 20 Millionen, also nicht ganz der Schritt zur nächsten Runde, auf Terms, die auch nach eigenen Angaben sehr nah an den Terms der letzten Runde sind. Also sie sollen höher sein, aber nicht signifikant höher. Und ich glaube, wieso ich dieses Thema mitgebracht habe, dass ich es interessant fand, ist, dass wenn man sich hier ein Unternehmen anguckt, bei dem seit der letzten Finanzierungsrunde anscheinend alles operativ richtig gut gelaufen ist, man auf dem ähnlichen Bewertungsniveau weitermacht, was natürlich die Frage aufwirft, wie es allen anderen Unternehmen geht, die zum damaligen Zeitpunkt unter ähnlichen Bedingungen ähnlich ambitionierte Finanzierungsrunden aufgenommen haben, aber zwischenzeitlich nicht so eine starke Performance hingelegt haben wie View Storefront.
Ja, ist spannend. Ich habe mir parallel jetzt gerade mal, weil du es gerade angesprochen hast, Shopify nochmal aufgemacht, die Aktie, also vom Timing her muss man sagen, View Storefront, perfekt gelaufen. Also der November 21 war der Peak der Aktie, da war Spotify damals bei 150 Euro, jetzt sind sie bei 41. Das heißt, ja, ungefähr noch ein Fünftel wert dessen. Das heißt, die haben damals wahrscheinlich was, also hast du vollkommen recht, die haben wahrscheinlich totalen Rückenwind gehabt. Zeitgleich habe das Thema E-Commerce einfach, glaube ich, komplett das Investoreninteresse verloren. Ne? Ich kenne auch diesen Glory 50 Index vom Jochen Krisch und der liegt auch weit, weit, weit hinter seinem Peak. Weiß nicht, ob das einfach so ein Ding ist, was, also das ganze Segment, ob das Investoren haben einfach fallen lassen wie so eine heiße Kartoffel, ne?
Und ich muss auch sagen, ich erinnere mich sehr gut daran, wie ich zumindest mich persönlich gewundert habe, wieso alle auf einmal über E-Commerce, Shop-Systeme und Headless E-Commerce gesprochen haben. Es ist grundsätzlich ein sehr, sehr großer Markt, aber der hat sich bei Frühphasen VCs, ich mache das jetzt seit 5,5 Jahren für den Großteil dieser Zeit in einem Dornröschenschlaf befunden. Und tatsächlich der große Katalysator und wieso Leute diese Renaissance von E-Commerce ausgerufen haben, war eben ausgelöst dadurch, dass gedacht wurde, dass die Pandemie das Konsumentenverhalten langfristig signifikant verändert und die Wachstumsraten im E-Commerce zunehmen. Und entsprechend würden deutlich mehr neue Shops entstehen. Das heißt, auf der einen Seite immer wieder, und neue Shops wollen dann insbesondere auf neuen Systemen aufsetzen und haben keine Legacy, die abgelöst werden soll. Und in einem wachsenden Umfeld, was auch zunehmend auf Mobile ausgerichtet wird, hätten auch die bisherigen Player mehr Druck gehabt, sich zu modernisieren, um eben mit diesen neuen Shops in der grafischen Darstellung oder vom Payment-System oder von den Funktionen mithalten zu können. Entsprechend hat das dann auch wiederum einen Einfluss gehabt auf die Erneuerung von den Leuten, die auf Legacy-Software laufen. Und vor dem Hintergrund war CMS nicht CMS, tut mir leid, CMS ist der falsche Begriff, sondern Headless E-Commerce-Systeme waren hier besonders gefragt, weil die Prämisse hierhinter ist, dass man sich sein Toolstack per Mix and Match am besten zusammenstecken kann. Und wenn man vorher komplett auf Magenta oder auf Shopify war, kann man Teile dessen weiter dort behalten, hat aber trotzdem ein modernes Frontend, kann trotzdem von woanders andere Systeme nochmal anstecken und hat insbesondere und dann hat man insgesamt einen Auftritt, der höchst customized ist und wo man auch Best-in-Class-Tool für jede einzelne Funktion sich zusammengesteckt hat nach eigener Präferenz.
Und trotzdem nochmal dieses Extended oder Plus oder wie, also wahrscheinlich die gleichen Begriffe oder unterschiedliche Namen für das Gleiche, ne? Aber wann macht man das genau? Also anderthalb Jahre später, das wirkt schon nach einem sehr großen Zeitraum. Ist man dann einfach noch nicht in den Meilenstein reingewachsen, der eine Series B gerechtfertigt hätte, oder was ist die Technologie dahinter?
Ja, ich glaube, am Ende gibt es keine große Wissenschaft, was die Nomenklatur von Runden angeht. Das ist bei Pre-Seed, Seed genau das Gleiche. Ich glaube, was man ja schon sagen muss, View Storefront ist ein Unternehmen, was operativ stark performt. Es ist ein Unternehmen, was finanziert wurde von wirklich namenhaften Investoren. Und entsprechend, glaube ich, ist in den Hinterköpfen aller Beteiligten die Grunderwartung da, dass die Series B ein erheblicher Sprung nach vorne ist. Ja, dass das Unternehmen danach anders operiert, deutlich internationaler ist, neue Produkte baut, einfach in der Rakete die nächste Stufe gezündet wird. Diese Finanzierungsrunde klingt noch nicht ganz nach diesem Sprung. Ja, es fühlt sich eher nach einer Erweiterung des aktuellen Modus operandi, und sicherlich werden so auch Dinge weitergebaut und das Unternehmen entwickelt sich weiter, aber es ist weder ein großer Bewertungssprung, noch ist es ein großer Sprung darin, wie viel Kapital wahrscheinlich das Unternehmen in jedem Monat, in jedem Quartal, in jedem Jahr verwendet, um weiter zu wachsen. Und entsprechend, glaube ich, wählt man diese Nomenklatur von der Series A Plus, weil anscheinend hat die Runde auch nicht stattgefunden zu genau der gleichen Bewertung wie die letzte Runde. Das heißt, es gab einen moderaten Uplift, aber halt keinen Uplift, der in der Bewertung doppelt, dreifach oder noch höher war, wo man sagen würde, das ist ganz klar ein Sprung von A zu B. Aber das sind am Ende, glaube ich, so Geschmacklichkeiten, über die kann man streiten.
Ich habe mir auf LinkedIn nochmal angeschaut, die haben irgendwie ihre Mitarbeiterzahl seit der letzten Runde verzweieinhalbfacht. Das heißt, da muss auch schon, also ne, von 50 auf, glaube ich, knapp 140, da müssen wahrscheinlich auch schon signifikante Umsätze sein, ne?
Ja, das wirkt so. Also wie gesagt, ich habe keine Insights über genau LinkedIn, über das, was in der Pressemitteilung steht. Aber es wirkt nach allen Datenpunkten, die man so hört, nach einem Unternehmen, was vollkommen nach Plan läuft und womit die Investoren operativ happy sind. Ja, alle Bestandsinvestoren haben auch in dieser Runde nachgezogen. Und was jetzt passiert, auf der einen Seite, das Unternehmen wächst weiter, auf der anderen Seite, das Marktumfeld korrigiert sich von unten wieder nach oben. Und die Hoffnung hier der Investoren und auch der Gründer ist, dass sich das Ganze zum Ende des Runways von dieser Extension-Runde und diese soll für weitere anderthalb, zwei Jahre reichen, sich das Ganze in einem deutlich produktiveren Bewertungsumfeld wieder trifft. Und wenn das der Fall ist, wird dann nochmal Kapital aufgenommen und dann hoffentlich in einer, sage ich mal, Finanzierungsrunde, die auch dem Kreis der Beteiligten es wert ist, Series B genannt zu werden.
Und ich will vielleicht noch abschließend, ich finde schon bemerkenswert, ein Unternehmen, das Ende 2020 gegründet wurde, also gerade mal irgendwie, ich weiß nicht, 2,5 Jahre alt ist, dass die jetzt schon, das haben sie zumindest in einer Pressemeldung geschrieben, die Hälfte ihres Pipeline-Funnels der neuen Kunden aus den USA stammen, ist eigentlich schon eine gute Leistung, ne?
Genau, also Vue Storefront hat ja ein bisschen die Herkunft in einem Open Source Projekt. Ich muss sagen, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob die Open Source Arbeit gleichzeitig gestartet ist mit dem Unternehmen oder ob das Unternehmen später auf dem Open Source Projekt aufgesetzt hat. Nichtsdestotrotz ist das eine starke Wachstumskurve, auf dem sich das Unternehmen befindet, und ich wünsche denen weiterhin alles Gute und auch den Investoren alles Gute. Ich habe da ein paar gute Freunde und Studienkollegen auf dem Cap Table und gratuliere ihnen zu diesem Investment.
Perfekt, Martin. Cool, du, dann hat das großen Spaß gemacht. Dann vielleicht zum Schluss nochmal, wer darf sich denn bei euch melden? Welche Unternehmen, die ähnliche Zahlen zumindest prognostizieren können?
Ich glaube, prognostizieren kann jeder alles. ob es glaubwürdig prognostizieren wird, ist dann die große Kunst, das einzuschätzen, und da geben wir uns Mühe. Aber was wir erstens möchten, sind wirklich sehr smarte, sehr motivierte Leute, die ein Problem identifiziert haben, möglicherweise in ihrem bisherigen Job oder auch von außen nach innen schauend oder als Konsument, und mit diesem Problem sich so obsessiv beschäftigt haben, dass sie die nächsten Jahre ihres Lebens widmen möchten, dieses Problem zu lösen und ja fast schon als Nebenprodukt ein sehr, sehr großes und erfolgreiches Unternehmen damit aufzubauen. Und mit diesen Personen möchten wir uns auf die Reise begeben und der bestmögliche Partner sein.
Sehr schön gesagt. Martin, großartig, ganz lieben Dank, dass du da warst. Und ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal, ne?
Wie immer eine Freude. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
Ja, sehr cooles Gespräch. Das war Martin Janicki von Cavalry Ventures. Heute ein bisschen länger, ein bisschen ausführlicher. Wir haben ja eben hier links und rechts ein bisschen über den Markt gesprochen, ein bisschen über KI und natürlich dann eben über Vue Storefront. Sehr coole Themen, finde ich. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn dem so sein sollte, zum einen, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Ansonsten, ja, wie immer die Bitte, bewertet uns gerne auf Spotify. Das geht ganz schnell. Innerhalb von wenigen Sekunden könnt ihr uns da 5 Sterne hinterlassen. Das wäre super. Dann helft dem Spotify-Algorithmus und vor allem auch netten Mitmenschen uns zu finden und auch weiter zu empfehlen. Und dann wollte ich noch kurz anmerken, ihr habt es mitbekommen, wir haben einen neuen Newsletter gelauncht, und zwar passend zum Thema hier, zum Thema Investments und Exits. Ab sofort 2-mal in der Woche eine kompakte Druckbetankung zum Thema Marktbewegung, zum Thema Finanzierungsrunden und Exits der Woche. Ja, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschalten. Findet ihr auf www.startupinsider.de und dann auf den Bereich Newsletter gehen. Ohnehin, wenn ihr unsere Plattform noch nicht kennen solltet, unbedingt mal draufschauen. Da entwickelt sich permanent was weiter und es macht großen Spaß. Wir wollen ja das Verzeichnis werden für die deutsche Startup-Szene und sind, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Deswegen mal in unregelmäßigen Abständen vorbeizuschauen, macht auf jeden Fall Sinn. Aber jetzt im konkreten Fall einfach mal auf den Bereich Newsletter gehen und dort unseren neuen Newsletter zum Thema Investments und Exits abonnieren. Ja, das war's von meiner Seite. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn es euch Spaß gemacht hat, freue ich mich, wenn wir es morgen wieder hören. Ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag, vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.
Transparenzhinweis. Der heutige Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung. Unsere Statuten sehen vor, dass diese Beziehung unsere Neutralität und Objektivität nicht beeinflusst. Eine Übersicht unserer Kunden und Partner findet man auf www.startupinsider.de/Kunden. Eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf www.startupinsider.de/Gesellschafter. Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Schafter.